Hurra, die Kirche brennt. Wäre vielleicht mal ganz gut, aber dann so wie bei Mose der Dornbusch. Der lichterloh brennt, aber nicht verbrennt. Das wäre vielleicht ja auch gut bei so einer brennenden Kirche. Pfingsten ist ein Fest. Ich bin froh, dass ihr heute hier seid, denn ihr habt alle mindestens 50 Top-Angebote im Umfeld, um an Pfingsten irgendwas zu machen. Konzerte, Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse, Flohmarkt, Trödelmarkt, alles in großem Ausmaße. Pfingsten ist das Fest, wo jeder irgendeine große Veranstaltung durchzieht. Und die Auswahl ist mittlerweile unendlich. Gut, dass es Pfingsten gibt, kann man hingehen und sich ablenken lassen oder das tun, woran man Spaß hat. Geht man zu diesen Festen hin und zu den Menschen dieser Festen und fragt, Pfingsten, Weihnachten, vielleicht wissen noch einige, was Weihnachten für eine Bedeutung hat und Ostern, obwohl Ostern ist schon schwierig, weil da ist ja Auferstehung und das ist ja sehr mysteriös, geht ja eigentlich nicht. Aber Pfingsten geht gar nicht, weil Ausgießung Heiligen Geistes sieht man doch nicht, spüre ich auch nicht, geht eigentlich nicht. Da ist was passiert, das ist uralt, das ist eigentlich ohne Bedeutung. Man kann das überhaupt gar nicht mehr vermitteln. Wie soll ich jemanden vermitteln oder sagen, was Pfingsten bedeutet? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott ist mit seiner Kraft auf diese Erde gekommen. Kann aber eigentlich nicht sein, wenn der liebende, barmherzige Gott mit dieser Kraft, mit seiner so gnädigen, barmherzigen Kraft auf diese Erde kommt, warum ist das dann so fürchterlich auf der Erde? Jetzt in diesem Moment werden Menschen zu Tode gebracht, auf qualvolle Weise, jeden Tag viele. Ist das der gnädige Gott? Ist das die Welt, die er errettet hat? Passt alles nicht. Wir werden uns die Mühe machen müssen, wenn wir ein Stück weit da hineinsteigen wollen, was den Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes bedeutet, mal zu graben, und das lohnt sich wirklich, mal vielleicht ganz neu zu graben und alles nochmal zu hinterfragen, was denn da beschrieben ist über Pfingsten und was da passiert ist. Schauen wir in die Fachliteratur, was sie sagt. Pfingsten ist ein christliches Fest. Am 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Als Mysterium oder ikonografische Aussendung des Heiligen Geistes oder auch Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger herabkam, als sie zum jüdischen Fest Schawot, zum 50. Tag in Jerusalem versammelt waren. Dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der Kirche verstanden. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahre 130 erwähnt. So die Beschreibung von diesem Doppelfeiertag, der dritte Doppelfeiertag von unserem Kirchenjahr. Und dieses Kirchenjahr, auch das wissen die wenigsten, der Jahresrhythmus wird beschrieben vom Kirchenjahr. Er beginnt am ersten Advent und endet mit dem Ewigkeitssonntag Ende November. Dieses Kirchenjahr und unser Jahresrhythmus wird von drei Doppelfeiertagen eingerahmt. Von Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und das ist auch gut so. Und das ist gut gemeint und auch gut gedacht. Mit einem ganz gewaltigen Hintergrund, den wir alle fast nicht mehr kennen. Aber das hat auch eine ganz besondere Bedeutung auf unser Leben. Deswegen lohnt es sich, da mal genauer drauf zu schauen, warum auch gerade Pfingsten zu diesen drei, auch da hört man schon, taucht der Begriff Trinität auf, zu diesen drei Doppelfeiertagen des Jahresrhythmus eine besondere Bedeutung hat. Der jüdische Ursprung wird so beschrieben über das christliche, über dieses Pfingstfest. Das christliche Pfingstereignis fand nach Apostelgeschichte 2 am jüdischen Fest Schawot statt. Dieses Fest feiert die Offenbarung der Tora an das Volk Israel und gehört zu den Hauptfesten des Judentums. Schawot bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auf die mit dem 50. Tag vollendeten 7 Wochen nach dem Passafest hin. Bereits aus dieser Tradition stammt der griechische Name Pentekoste, aus dem der deutsche Begriff Pfingsten hervorgegangen ist. Schawot ist gleichzeitig ein Erntedankfest, da es den Abschluss der mit Pessach beginnenden Weizenernte markiert. Hier finden wir eine erste Quelle, um an den Hintergrund dieses Festes anzuknüpfen. Das jüdische, das israelische, auserwählte Volk Gottes ist von Gott selber aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit worden und durch die Wüstenwanderung in das gelobte Land Kanaan geführt worden. Diese Geschichte dieses Volkes Israel, das heute wieder jeden Tag durch die Medien geht, ist bezogen, die ganze Geschichte bezieht sich auf diese von Gottes Kraft gewirkte Errettung. Und darauf bildet dieses Volk Israel auch in ihrem Jahresrhythmus ihre Feiertage. Ganz besondere Feiertage mit diesem tiefen Hintergrund. Sie feiern das Passafest. Dieses Fest, das wir übrigens, wir haben vorhin das Abendmahl gefeiert, Passa wurde Passa gefeiert, dieses Passafest erinnerte man sich daran, dass Gott selber sie aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit hat. Wir kennen diese Geschichten. Das war gewaltig, sehr gewaltig. Und sie erinnern sich daran, dass dann auf dieser Wüstenwanderung Gott selber diesem Volk auf der Wanderung Lebenshilfen mitgegeben hat, mit denen dieses Volk im gelobten Land und auf der Wanderung mit diesem Gott leben kann, in dieser Beziehungsebene, auf dieser Beziehung, Liebesbeziehung mit Gott dieses Leben gestalten kann, wie das aussehen kann. Und wie dieses Leben mit Gott aussehen kann, hat Gott Mose auf dem Sinai auf die Gesetzestafel geschrieben. Deswegen diese 50 Tage nach dem Fest. Die Gesetzeskarte, die Einsetzung der Tora hatte eine ganz wesentliche Bedeutung. Das waren die mit Gottes Fingern selbst geschriebenen Lebensweisen, die sie führen können, um mit Gott eine Beziehung pflegen können, damit das Leben gelingt. Und das war gewaltig. Wirklich ganz gewaltig. Gott selber hat diese Tafeln geschrieben und wir wissen das Drama, dass das zweimal passieren musste. Schlagen wir die Brücke nach Jesus Christus, der sich beim Abendmahl auf das Passafest bezieht, dann stellen wir fest, dass Jesus uns aus dem Sklavenhaus des Todes befreit hat. Und wenn wir uns daran erinnern, dann 7 Wochen nach Ostern, nach der Auferstehung, uns an den Heiligen Geist erinnern, dann ist das genau das Pendant, das Gegenstück von den Gesetzestafeln. Gott öffnet den Himmel. Gott öffnet sein Herz. Durch die Tür Jesus Christus sehen wir in das Wesen Gottes hinein. Mit dieser Zeit, seit Pfingsten, tickt diese Welt völlig anders. Es ist eine neue Schöpfung. Gott hat mit Pfingsten diese Welt völlig verändert. An Ostern ist die Sonne schon verfinstert gewesen und die Erde ist ein Stück weit stehen geblieben. Aber Pfingsten ist noch viel gewaltiger. Es ist ein neues Zeitalter angebrochen und wir werden gleich sehen, was da wirklich passiert ist. Gott selber schafft eine neue Zeit, die letzte Zeit, die Endzeit. Er wird für den Menschen zugänglich. Durch die Türe Jesu Christi kommen wir direkt an Gottes Herz. Und können damit Informationen und Dinge bekommen und lesen in der Bibel und Dinge erfassen, wie wir denn ein Leben mit ihm führen können, das dann auch wirklich gelingt. Also hat Pfingsten eine gewaltige Bedeutung, die fast keiner heute mehr kennt. Seit Pfingsten tickt diese Welt anders. Seit Pfingsten hat Gott dieser Welt den Zugang zu sich geöffnet. Das war vorher anders. Das werden wir gleich noch sehen. Dieser Zugang war vorher verbaut. Der ging gar nicht. Durch den Sündenfall war dieser Zugang völlig verschlossen. Das Problem ist, das hört sich ja alles gut an. Damals das Volk Israel am Sinai mit den Gesetzestafeln, Da wurden die Lebensseile, die Lebenslinien vorgegeben, wie der Mensch mit Gott leben kann, und das wäre alles toll gewesen. Und auch nach Pfingsten vor 2000 Jahren wäre alles toll. Der Heilige Geist, Gott ist auf dieser Erde, alles ist gut. Ne, gar nichts ist gut. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir dürfen nicht vergessen, dass damals bei Mose schon bei der Gesetzestafel der Mensch hingegangen ist. Als Mose die Gesetzestafel, als Gott selber geschrieben hat, ist der Mensch hingegangen, hat sich ein goldenes Kalb gegossen. Das ist doch der Hammer, oder? Als Pfingsten gefeiert wurde in Jerusalem, als der Heilige Geist auf diese Menschen kam und die plötzlich in anderen Sprachen sprachen oder auch die Sprachen anders hörten, auch das ist ein Element dieses Heiligen Geistes, knapp 40 Jahre danach wurde Jerusalem völlig zerstört mit dem Tempel, alles kaputt. Ist das die neue Welt? Ist das Christus? Ist das der Retter, der die Welt rettet, die jetzt so elendig aussieht? Wir sehen, wir haben jetzt hier ein Spannungsfeld, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um das ein Stück weit erklären zu können und auch annehmen zu können. Was ist das für ein Gott? Oder müssen wir besser sagen, was ist das für ein Mensch? Wir werden uns den Menschen genauer anschauen müssen. Und es gibt eine Beschreibung über den Menschen und über Gott, die, so glaube ich, eine große Hilfe ist für uns, um das ein Stück weit, dass wir das ein Stück weit überhaupt erfassen können. Das ist die Beschreibung der Trinität. Gott selber beschreiben wir als Trinität, als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und so lässt Gott uns sich ein Stück weit erkennen, den Menschen in der Gottesferne, über diesen Umweg der Trinität und doch untrennbar eins. Wir haben also hier es mit dem Körper, dem Geist und der Seele zu tun. Auch der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und wenn der Mensch ein Geschöpf Gottes ist und nach dem Bilde geschaffen ist, hat auch Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen als Trinität. Wir sind ein unbeschreiblich wertvolles, komplexes Wesen mit Körper, Geist und Seele. Und da, auf diese Beschreibung sollten wir uns einlassen und in der Bibel graben, wie das denn da im Einzelnen beschrieben wird. Paulus geht hin und beschreibt diesen Zustand oder diese Tatsache mit folgenden Worten im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. In der Heiligen Schrift heißt es ja, dass der Mensch Adam irdisches Leben in sich trug, aber der letzte Adam war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Wir haben also ganz real eine sichtbare Welt und ganz real eine unsichtbare Welt. Wir sollten uns dem nicht verschließen. Diese unsichtbare Welt hat einen starken Einfluss auf uns und eine große Bedeutung. Es gibt auch eine böse unsichtbare Welt, ja, aber es gibt auch eine gute unsichtbare Welt. Und Paulus greift das immer wieder an dieser Stelle auf. Schauen wir auf den Sündenfall, der Schlüssel ist für dieses Problem. Gott hat den Menschen geschaffen im Paradies nach seinem Bilde als etwas fast gleichwertiges Wesen. Ausgestattet, genial. Und dieser Mensch geht hin in dieser bildhaften Beschreibung und trennt sich von Gott. Und diese Sündentrennung oder diese Trennung von Gott, dieser Sündenfall, ja, war in der Tiefe so unbeschreiblich wie die Erschaffung des Menschen selbst. Der Mensch trennte sich mit allem von seinem Gott, mit seinem Körper, mit seiner Seele und mit seinem Geist. Beschrieben durch den Baum des Lebens, durch den Baum der Erkenntnis und durch die Schließung des Paradieses, durch die Cherubim und das flammende Schwert Gottes. Damit war aber letztendlich auch ist die Beschreibung so zu deuten, dass nach dieser Trennung von Gott der Mensch mit seiner ganzen Erde sich von Gott getrennt hatte und nicht mehr zurück konnte. Akzeptieren wir das in unserem Bewusstsein, dass das so sein könnte? Dass ich als Mensch zu dieser Gruppe gehöre, der sich einmal mit allem, was er hat, freiwillig von Gott getrennt hat und nicht zurückkehren kann? Die biblische Beschreibung ist so. Was aber geblieben ist, übrigens nach dieser Trennung, war nicht alles gut. Der Mensch hatte gedacht, dann kann ich ja so schalten und walten, wie ich will. Nach dieser Trennung von Gott kam er in den Machtbereich des Fürsten der Lüge. Und der ist gewaltig. Und dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Hautnah haben wir es hier erlebt. Dass dieser Tod zuschlägt, wo wir nichts mehr entgegenzusetzen haben. Aber was geblieben ist in den Menschen, ist eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach einem Gott, nach ihrem Schöpfer. Und was geblieben ist bei Gott, ist auch eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach seinen Menschen. Und Gott geht jetzt, er ist der Handelnde, er geht jetzt auf den Menschen zu und baut immer wieder Wege, auch wenn der Mensch in der Gottesferne ist, immer wieder Wege öffnet er, dass der Mensch wieder eine Beziehung zu ihm aufbauen kann. Das war nach dem Sündenfall auch so der Fall. Er ging über den Erdboden und schaute, welcher Mensch denn letztendlich mit ihm bereit war, diese Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Und er fand keinen. Und er wollte, weil er keinen gefunden hat, diesen Menschen wieder vernichten. Er wollte die Menschheit ganz auslöschen. Steht in den ersten Seiten der Bibel. Aber er ist ein gnädiger Gott. Er läuft über den Erdboden und fand tatsächlich fast keinen. Er fand die Sippe Noah. Und die Sippe Noah waren Menschen, die diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott wieder aufgegriffen haben. Und aufgrund dessen hat er diese Sippe, diese Gruppe von 8 Personen gerettet, aber alles andere hat er vernichtet. Die Sintflut hat alles vernichtet und hat einen Neuanfang geschaffen. Mit diesen Menschen, die ihm zugewandt waren. Aber auch danach ging die Entwicklung immer wieder in die Richtung gegen Gott. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind um uns herum von den meisten Menschen umgeben, die auch immer wieder freiwillig diese Richtung einschlagen gegen Gott. Schwer mit ihnen darüber zu reden, dass sie auch den anderen Weg gehen und wählen können. Und dann hat Gott über Noah, über Abraham ein kleines Volk auserwählt, hat gesagt, du bist das auserwählte Volk, dir werde ich besonders meine Zuwendungen zukommen lassen und mit dir werde ich ein ganz besonderes Leben gestalten und ein ganz besonderes Volk auf dieser gottesfernen Erde gründen. Das Volk Israel in dem gelobten Land Kanaan, umgeben von Todfeinden. Jeden Tag hatten sie Probleme mit ihren Todfeinden um sich herum. Klingelt es da jetzt bei uns? Wenn wir auf die Nachrichten schauen und Israel sehen und die von Milliarden Todfeinden jetzt umgeben ist? Es ist ein Spiegel, es ist ein Bild, auf das wir achten sollten, aber wir sollten keine Zeitrechnung vornehmen. Und jetzt, mit diesem alttestamentlichen Bundesvolk, geht Gott immer wieder aufs Neue diese Liebesbeziehung ein und der Mensch bricht sie immer wieder kaputt. Und das beginnt mit diesen Gesetzestafeln und dem goldenen Kalb. Unfassbar eigentlich. Dieser Gott ist auf dem Weg, dieses Volk ein Paradies auf Erden zu bauen. Und sie bauen sich einen Götzen. Immer wieder in großer Gnade und Barmherzigkeit und unendlicher Geduld geht Gott mit seinem Volk, mit seinem alttestamentlichen Volk Israel um. Aber immer wieder driftet es ab und immer wieder wenden sie sich gegen Gott und schaffen sich andere Götter. Das endet letztendlich in der Zerschlagung des gelobten Landes mit der Gefangenschaft in Babylon und mit einer Rückkehr. Und da hatte man dann versucht, so ungefähr 500 vor Christus, dieses völlig zerstörte Land wieder ein Stück weit aufzubauen. Zurzeit haben wir genau diese Zeitspanne in unserem CLP vor Augen. Aber am Ende der Tage, auch wenn das 2000 Jahre her ist, schafft Gott etwas völlig Neues. Er wird selber Mensch. Gott wird selber Mensch durch Jesus Christus. Und dieser Mensch, Jesus Christus, war ganz Mensch. Der Michael hat das sehr deutlich rübergebracht, ja. Und er war ganz Gottes Sohn, ja. Und er ist freiwillig ans Kreuz gegangen, unfassbar. Und er ist auferstanden und lebt. Das kriegen wir schon gar nicht in den Kopf. Und jetzt müssen wir uns schon ein Stück weit gedanklich wagen in diese unsichtbare Welt hinein. Christus hat tatsächlich alles verändert, aber zunächst in der unsichtbaren Welt, nicht im sichtbaren Bereich. Das ist schwer, aber es ist zu begreifen über die Beschreibung, die der Prophet Hesekiel 600 Jahre zuvor beschrieben hat. Ich werde euch das steinerne Herz herausnehmen und ein fleischernes Herz hineinsetzen. Und ich werde euch einen neuen Geist geben. Ja. Das passiert Ostern und Pfingsten. Tatsächlich. Aber das, was da tatsächlich passiert, ist für uns nicht sichtbar. Aber es ist trotzdem real. Die Macht Jesu Christi herrscht im unsichtbaren Bereich, aber nicht in unserem sichtbaren Bereich. Und es passiert tatsächlich so, dass wir unser altes Herz herausgenommen bekommen, das Stein, ein neues Sinn, eine neue Seele. Christus gibt uns eine neue Seele, ein neues Leben. Das Leben pflanzt er jetzt in uns hinein, das keinen Tod kennt. Das ist neues Leben in uns drin, ein Geschenk durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Geist Gottes zieht in unser Innerstes ein und verändert alles. Das Wesen Gottes verändert unser Wesen, wenn wir es wollen. Und wir werden zu völlig neuen Menschen. Alles gut. Und jetzt kommen die Probleme im unsichtbaren Reich. Der sichtbare Reich, den behalten wir aber noch ein bisschen. Wir sind noch Menschen und wir haben noch einen alten menschlichen Geist. Und jetzt taucht ein Spannungsfeld auf, das es manchmal nicht mehr auszuhalten ist. Aber es ist so. Es ist letztendlich eine Beschreibungshilfe, um überhaupt halbwegs in den Kopf und in das Herz zu bekommen, was dieser Christus denn da überhaupt gemacht hat auf Golgatha und was Gott gemacht hat an Pfingsten. Der Himmel ist geöffnet. Ja, der Himmel ist geöffnet. Der Tod ist getötet. Ja, klar. Und trotzdem sterben die Menschen um uns herum reihenweise. Ganz schwer. Ganz schwer. Wir leben jetzt als Christen, die an Jesus Christus glauben, in dem Zustand, dass wir tatsächlich völlig erneuert sind. In unserem Inneren, im unsichtbaren Bereich. Ja, ist so. Und es ist mühselig, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich wirklich. Aber das Alte ist noch da und das Alte ist dem zuwider. Der alte Adam stirbt nicht schnell, der stirbt nur ganz langsam. Und immer wieder kommt das Menschliche und immer wieder kriegen wir Signale, na, mach mal lieber was anderes, das passt jetzt nicht, das wird dir nur schwer fallen. Immer wieder kommt der alte Mensch noch durch. Und immer wieder müssen wir diesen Kampf aufnehmen, dass das Alte in uns wieder hochkommt und mit dem Neuen überhaupt nicht zusammenpasst. Aber dieser Kampf lohnt sich. Er lohnt sich eben genau dann, wenn man seine Perspektive und sein Bewusstsein in diese Dinge tatsächlich hineinschreibt und hineinbegibt. Wenn wir uns immer intensiver mit diesem Geist Gottes und mit diesem Jesus Christus beschäftigen, lernen wir in unserem Leben, dies auszuhalten und diesen Prozess tatsächlich zu leben. Und wir können ein Leben gestalten, das wirklich gelingt, weil es mit Gott gestaltet ist. Und es wird ganz sicher bei Gott enden. Und eben nicht mit dem Tod, mit dem ewigen Tod, sondern mit dem ewigen Leben. Ich weiß, dass wir das vom Verstand her nicht fassen. Dafür ist Gott viel zu hoch, dass ein Mensch, der einmal sich von Gott getrennt hat, das überhaupt begreifen kann. Aber ein Mensch kann lernen, durch den Glauben das in sich aufgehen zu lassen und damit zu leben, dem Spannungsfeld zu leben und das tatsächlich auch Realität werden zu lassen. Das geht, aber es ist mühselig. Möge niemand sagen, Christsein wäre leicht. Die Attacken sind sehr heftig. Aber es lohnt sich trotzdem, sich immer wieder mit auseinanderzusetzen, weil man spürt, dass da drin auch tatsächlich eine Lebensfülle steckt, die kann man nicht beschreiben. Die ist auch nicht von dieser Welt. Und das ist die beste Beschreibung, die Jesus Christus selber den Menschen mit auf den Weg gibt, dass er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Gottes Reich. Auf der anderen Seite sagt er den Jüngern, die gefragt haben, Herr, zeige uns das Reich Gottes, da sagt Jesus, es ist mitten unter euch. Ja, passt doch eigentlich nicht, oder? Ja, doch, es passt. Es ist wie eine, ja, wie das kleine Volk Israel jetzt in mir von Milliarden Feinden umgeben und trotzdem geschützt. Aber die äußeren Umstände sind feindselig und sie bleiben so. Und sie werden auch nicht überleben. Christus hat mit seiner Auferstehung und Gott hat mit seinem Heiligen Geist in uns was ganz Neues geschaffen. Er hat nichts Altes repariert. Das Alte, die alte Erde, der alte Mensch hat keine Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Nichts an ihm ist tauglich für das Reich Gottes. Nichts. Es muss alles zerfallen. Und alles wird auch vernichtet. Alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Als Sichtbare wird vernichtet, das Unsichtbare bleibt ewig. Aber Mut. Mut möchte ich mit uns, mich mit eingeschlossen, mit auf den Weg geben. Dieser Kampf, dieses Leben ist spannend und es lohnt sich. Und man spürt, dass da unheimlich viel passiert in einem Inneren und uns herum auch. Dass da vieles bewegt wird. Wir sind nicht mehr die Macher. Nein, Gott macht für uns, um uns herum. Das spürt man. Und man kann es leben, man kann es aufnehmen. Aber es fordert den Mut, wirklich es tatsächlich zu ergreifen. Zum Schluss eine sehr mutmachende Botschaft des Paulus, der ein Kämpfer war, unbeschreiblich, der alles eingesetzt hat, um dieses Leben zu leben und dieses Evangelium weiterzugeben. Er beschreibt in 2. Korinther 4, und damit möchte ich schließen, mit diesen tröstlichen Worten des Paulus. Darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird auch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns jetzt zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Amen.